wusste schon nach einem Semester, dass das eigentlich nicht der Weg ist. Aber ja gut, ich habe es irgendwie durchgezogen. Vielleicht auch, weil ich nicht so ganz wusste, wie der Weg sonst so aussehen könnte. Und ja, habe dann erst versucht, innerhalb der Bank eigentlich mich weiterzuentwickeln, irgendwie in irgendeine Richtung zu kommen, die mich so in Richtung Nachhaltigkeit, Idealismus, Vorstellungen bringt.
Herzlich willkommen zurück zum Podcast Wild Talents und heute habe ich die liebe Julia zu Gast und wir sprechen mit ihr über ihren bisherigen beruflichen Weg, wie sie von ihrem Job in der Bank dann doch irgendwie den Weg in den Tier- und Naturschutz gefunden hat und ja, sie erzählt uns von ihrer Ausbildung zum Safari-Guide im südlichen Afrika, entführt uns in die Tierwelt Afrikas, erzählt von ihren Abenteuern und ja, Julia ist wirklich für mich auch ein ganz tolles Beispiel dafür, wie man auch nebenberuflich ganz viel machen kann in dem Bereich und dann doch irgendwie mit Umwegen doch seiner Leidenschaft folgen kann und ja, ich hoffe, ihr fühlt euch ganz inspiriert und wünsche euch jetzt ganz viel Spaß beim Anhören.
Ja, herzlich willkommen, liebe Julia. Ich freue mich sehr, dich heute als Podcast-Gast begrüßen zu dürfen. Und wir wollen ja heute über ein ganz spannendes Thema sprechen und reisen ja auch mit dir nach Afrika. Aber bevor wir jetzt wirklich tiefer einsteigen, darfst du dich den Zuhörern jetzt einfach mal vorstellen. Wer bist du? Was machst du so?
Genau. Hi, mein Name ist Julia. Ich bin 31, komme aus Frankfurt. Hauptberuflich bin ich Journalistin, aber so herzenstechnisch eigentlich irgendwie Tier- und Artenschützerin. Und ja, das hat mich schon in viele Länder geführt und auf viele Kontinente, unter anderem nach Afrika.
Sehr schön. Und ich weiß ja aus Gesprächen, dass du wirklich erstmal klassisch den Weg BWL eingelegt hast. Magst du uns mal ein bisschen so in die Vergangenheit mitnehmen? Wie kam es dazu? Wusstest du als Kind schon immer, was du machen möchtest und bist dann einfach einen anderen Weg gegangen? Oder ja, wie kam es dazu, dass du dann tatsächlich erstmal in einem Bürojob gelandet bist und dann vielleicht nochmal den Umweg gegangen bist?
Also als Kind hatte ich 3 Berufswünsche, ehrlich gesagt. Und interessanterweise haben die alle was gemeinsam. Ich wollte einmal, fand ich irgendwie die alten Ägypter ganz toll, wollte Ägyptologin werden. Dann hatte ich so eine Phase, fand ich Mineralien super geil, habe irgendwie alle möglichen Steine gesammelt und wollte dann Geologin werden. Und der Top-Favorite war eigentlich immer Meeresbiologin, weil ich fand irgendwie so Unterwasser-Dokus geil und habe so gedacht, boah, ja, sowas würde ich auch gern machen, da so erforschen, was da so alles kreucht und fleucht. Und mein Lieblingstier war ein Seepferdchen und es hat irgendwie alles gut zusammengepasst. Und ich dachte, Meeresbiologin, das ist es. Bis ich dann irgendwann gemerkt habe, dass ich so ein bisschen Schiss habe mit dem Kopf unter Wasser und so. Und dass irgendwie in Deutschland dann auch das Meer, ich sag mal, limitiert ist. Gut, wir haben die Nordsee, wir haben die Ostsee, aber ansonsten, ja, Ägypten war jetzt auch nicht gerade um die Ecke. Und irgendwie schien mir das, glaube ich, alles sehr weit weg und vielleicht sogar unrealistisch. Und aber alles hat so ein bisschen gemeinsam, dass ich eigentlich forschen wollte. Also ich wollte irgendwie Sachen erkunden, Sachen entdecken, war neugierig und aber irgendwie schien mir das nicht so ein richtiger Weg zu sein, in die Forschung zu gehen. Meine Eltern waren jetzt auch beide, also sind beide nicht Akademiker oder so, beide normale Arbeiterklasse, wenn man das so nennen will. Und irgendwie hatte ich da kein Role Model und fand das unrealistisch. Und dann hatte ich ein Praktikum gemacht, tatsächlich irgendwie in der Sparkasse und habe dann gedacht, ah jo, dann gehst du doch vielleicht erstmal zur Bank. Und damals war so das Nonplusultra, wenn man Abitur gemacht hatte, ein duales Studium dann zu machen. Und deswegen ist es dann BWL Fachrichtung Bank geworden am Ende des Tages. Und ich wollte immer nach dem Abitur noch ein Jahr ins Ausland gehen, Volunteering machen, Freiwilligenarbeit mit Tieren, Habe ich dann auch, und aber ich hatte mich vorher schon beworben auf dieses duale Studium und bin auch mit der Zusage dafür in der Tasche quasi ins Ausland gegangen und habe viele Erfahrungen dort gesammelt. Vielleicht hätte ich danach meine Wahl anders getroffen, sage ich mal, aber die Wahl war halt schon getroffen, was sich auch in dem Moment ganz gut angefühlt hat, weil ich wusste, ich komme zurück und weiß, wie es weitergeht. Ja.
Und du hast die Ausbildung dann auch abgeschlossen, oder?
Genau, ja. Also ich habe das abgeschlossen, das waren irgendwie 3 Jahre, waren nicht die besten 3 Jahre meines Lebens, aber wusste schon nach einem Semester, dass das eigentlich nicht der Weg ist. Aber ja gut, ich habe es irgendwie durchgezogen, vielleicht auch, weil ich nicht so ganz wusste, wie der Weg sonst so aussehen könnte. Und ja, habe dann erst versucht, innerhalb der Bank eigentlich mich weiterzuentwickeln, irgendwie in irgendeine Richtung zu kommen, die mich so in Richtung Nachhaltigkeit, Idealismus, Vorstellungen bringt. Und war dann irgendwie so im Feld Entwicklungsfinanzierung gelandet, dachte so, boah, das ist cool, da kannst du irgendwie im Ausland, kannst du so irgendwie helfen und so. Und immer wenn es den Menschen gut geht, dann kann es auch den Tieren gut gehen. Und da habe ich irgendwie so einen Purpose gesehen, da war so ein Zweck, irgendwas Gutes, was man machen konnte. Das hat aber nie so richtig sein sollen mit der Entwicklungsfinanzierung, ja. Und dann bin ich weiter in der Bank gewesen und habe so gemerkt, okay, ja, Bausparverträge verkaufen ist es irgendwie nicht so richtig. Kredite verkaufen ist okay, ist aber auch irgendwann langweilig, Baufinanzierungen. Und mir hat immer noch so, ja, dieses Nachhaltigkeitsthema hat mir irgendwie gefehlt und mir hat auch so ein bisschen die Kreativität gefehlt. Und ich wollte halt weg von diesem Verkaufen statt Beraten-Ding. Das war irgendwie so gar nicht meins. Und ja, dann habe ich zumindest den einen Punkt mit der Kreativität irgendwie unter Kontrolle bekommen und bin irgendwie in den Eventbereich reingerutscht. Und da...
Bei der Sparkasse
dann
auch?
Nee, das kam dann danach tatsächlich. Da bin ich dann Eventmanagerin geworden bei einem Verlag. Das war dann so ein bisschen Modebranche, also bei einem Fachmagazin für die Modebranche. Und da habe ich so Fachkongresse organisiert. Und das war cool, da war irgendwie eine kreative Branche. Und es hatte auch manchmal ein bisschen was mit Nachhaltigkeit zu tun, zumindest wenn man sich darüber unterhalten hat, wie die Modewelt nachhaltiger werden kann. Ja, genau. Und das war dann schon mal so ein bisschen die richtige Richtung. Und durfte dann aber dort in diesem Verlag auch reinschnuppern ins Schreiben quasi. Also ein internes Praktikum machen, nicht nur Events zu organisieren, sondern eben auch mal in den Journalismus reingucken. Und dachte so, boah, cool, wenn ich Texte schreiben kann, wenn ich irgendwie die Möglichkeit habe, da draußen eine Stimme zu haben und damit über die Themen zu sprechen, die mir eigentlich wichtig sind, das wär's doch. Und dann bin ich in den Journalismus irgendwie gekommen, habe dort gekündigt, habe erstmal alles hingeschmissen, wollte unbedingt ein journalistisches Volontariat machen, um irgendwie einen Fuß in diese Branche zu bekommen, was gar nicht so einfach ist. Und bin dann aber erstmal wieder, nachdem ich gekündigt hatte, nach Afrika gegangen, weil ich so mir damals geschworen hatte, nach Südafrika, dahin musste unbedingt mal wieder zurück. Und habe da eine Rundreise gemacht. Und dann kam Corona und dann war ich auch ganz schnell wieder zu Hause.
Und es war während deiner Journalismusausbildung?
Nee, das war dann nach dem Eventmanagement-Job bin ich dann nach Südafrika gegangen, genau. Und habe dort Rundreise angefangen gehabt, war dann nach 3 Wochen wieder zu Hause, weil die Pandemie angefangen hatte. Und wollte mir dann journalistische Volontariate raussuchen. Und es war natürlich überall Einstellungsstopp. Und es war eine super Zeit, um einen neuen Job zu finden. Und entsprechend hat es dann auch wirklich, ich glaube, ein Jahr gedauert, bis ich ein Volontariat gefunden habe und bei einer Tageszeitung anfangen konnte.
Und konntest du da in dem Bereich schon ein bisschen dein Thema finden in Nachhaltigkeit oder Tiere?
Ja, also man hatte natürlich auch unglaublich viele andere Themen auf dem Tisch. Aber egal, selbst bei einer Lokalzeitung, wenn du über den lokalen Förster was schreibst, wenn du über irgendjemanden schreibst, der irgendwie der jüngste Imker im Ort ist, oder wenn du, keine Ahnung, also es gibt unglaublich viele Themen, die du machen kannst, die dann schon so in diese Richtung gehen und wo du immer so denkst, ah ja, das ist ganz cool. Ich durfte auch mal über Wölfe schreiben, über die Wildtierhilfe, die es vor Ort nicht gab. Und lauter solche Themen, die halt irgendwie dann immer wieder so in das reingespielt haben, was mich halt interessiert hat. Und das habe ich sehr genossen, die 2 Jahre während des Volontariats, definitiv, ja.
Und was war dann nach den 2 Jahren?
Nach den 2 Jahren war für mich safe, weil die Pandemie vorbei war, dass ich unbedingt wieder nach Südafrika muss. Oder sagen wir
ins... Also Afrika war immer ein Thema.
Ja, oder ins südliche Afrika. Erst wollte ich die Rundreise eigentlich fertig machen. Das habe ich dann doch nicht gemacht, weil ich dann dachte, ach, so eine Gruppenrundreise, das kannst du mittlerweile selber, gar kein Problem. Das machst du einfach so nach und nach mal im Urlaub. Und dann ist es zunächst eine Ausbildung geworden zum Safari-Guide. Ja, genau.
Da sind wir ja schon genau beim Thema, worüber wir heute sprechen möchten und wir auch tiefer einsteigen wollen.
Ja.
Ja, wie kommt man denn da drauf? Also ich kenne diese Ausbildung tatsächlich auch aus einem Buch von der lieben Gesa Neitzel.
Ja, das aber sagt tatsächlich, mir was.
Frühstück mit Elefanten, genau. Tatsächlich habe ich aber vor diesem Buch mich noch nie mit dem Thema so beschäftigt. Also es ist ja eigentlich nicht so präsent, wenn du jetzt in Deutschland lebst, ne, jetzt eine Ausbildung zum Safari-Guide zu machen, weil hier in Deutschland ja sowas eigentlich nicht. Wie kommt man denn auf die Idee, das zu machen, wenn man in Deutschland lebt?
Ja, das ist jetzt so ein bisschen long story short. Also als ich in Südafrika war zum ersten Mal nach dem Abitur und Freiwilligenarbeit gemacht habe mit Geparden, da haben mir Leute, die ich dort vor Ort kennengelernt habe, von dieser Gruppenrundreise erzählt. Das war so eine geführte Rundreise durch viele afrikanische Länder. Da fängst du irgendwie in Kenia an und dann geht es so runter einmal quer durch südliche Afrika. So. Und das sollte super, super cool sein, 40 Tage durch verschiedene Länder zu reisen. Dann bin ich in ein Reisebüro hier gegangen, wo es den Katalog gab von dieser Reiseagentur, die diese Reise angeboten hat. Und in diesem Katalog waren sowohl solche Volunteering, also Freiwilligenarbeitsangebote im Ausland drin, als auch diese Gruppenrundreise, als auch eine Ausbildung zum Safari-Guide. Also ich kannte das tatsächlich schon sehr, sehr lange, bevor ich es jetzt endlich mal gemacht habe. Das schwirrte immer in meinem Kopf rum. Ich fand das damals geil, als ich das gelesen habe in diesem Katalog und dachte so, oh, das müsstest du eigentlich irgendwann mal machen. Ja, das Problem war halt 55 Tage. Die hat man selten so im Arbeitsleben mal eben am Stück frei. Und ganz günstig war es natürlich irgendwie auch nicht. Ich glaube, damals sollte das schon 3.000 oder 4.000 Euro kosten, diese Ausbildung. Und ja, dann ist es auch irgendwie wieder so ein bisschen vergessen gegangen, aber war immer so im Hinterkopf. Und dann habe ich auch irgendwann das Buch gelesen von Gesa Neitzel. Ja, und seitdem dachte ich, okay, du musst das wirklich mal machen. Definitiv, das steht jetzt fest, du machst es. Das hat mir nochmal so den Ruck gegeben. Und nach dem Volontariat dachte ich dann, okay, jetzt ist wieder so ein Cut im Leben und jetzt musst du es machen, weil du wirst auch nicht jünger. Und irgendwie muss man irgendwie, glaube ich, immer diese Gelegenheiten, die sich dann so auftun, die muss man irgendwie nutzen. Und dann habe ich das genutzt und habe die Ausbildung dann gemacht. Oder zumindest den praktischen Teil davon. Die Theorie hatte ich tatsächlich schon gemacht während der Pandemie, als ich das Jahr zu Hause war. Und das halt genutzt habe für so Online-Fortbildungen, weil das hatten die da ganz neu, dass die diesen 55-Tage-Kurs aufgespaltet haben und man die Theorie vorab online machen konnte und dann der praktische Teil für diesen Safari-Guide nur noch 35 Tage tatsächlich gedauert hat, statt der 50, was auch für Leute mit Job vielleicht etwas praktikabler ist als 55 Tage, ja.
Ja, in Theorie kann man ja durchaus auch einfach zu Hause machen, virtuell.
Ja. Ja, ja, 5 Wochen statt 8 ist schon ein
Wort.
Auf
jeden Fall. Also, ja. 5 Wochen kann man sich ja auch noch irgendwie gut Urlaub nehmen, wenn man angestellt ist. Und der Arbeitgeber den zulässt und die Kollegen.
Ja, wenn man die Unterstützung hat, genau, ja.
Und dann, genau, war es dann irgendwann soweit, du hast die Theorie abgeschlossen, du hattest Zeit dafür, nach Südafrika zu fliegen und dann den Praxisteil zu absolvieren.
Genau, ja.
Magst du uns da mal mitnehmen? Wie war das für dich? Du bist in Südafrika, wo genau in Südafrika war das?
In der Region vom Kruger Nationalpark, also das gehörte zum Greater Kruger National Park, ja. Genau, also mehr im Osten von Afrika.
Magst du uns da ein bisschen über den Ablauf berichten? Wie hat's angefangen? Wurdest du abgeholt von vor Ort oder warst du auf dich alleine gestellt zuerst?
Also, ich hatte, weil die das angeboten haben mit der Theorie vorher online und der Praxis dann vor Ort, hatte ich das alles mit dem Anbieter Eco-Training gemacht. Und da war das dann tatsächlich so, dass du es vorab, also von Deutschland aus, gebucht hast. Und dann haben die dir quasi einen Flug musstest du dir selber organisieren. Wenn du dann angekommen bist, das war dann in Johannesburg Airport, dann hast du dir an diesem Airport in der Nähe ein Hotel gesucht. Das hatten die empfohlen von Eco Training, diese Unterkunft zu nehmen, weil man sich dann dort erstmal auch so ein bisschen beschnuppern konnte mit den anderen Leuten, die vielleicht auch da abgestiegen waren, weil das eben empfohlen war, dort die erste Nacht zu verbringen, wenn man angekommen war in Johannesburg. Und genau. Da war ich dann, tatsächlich waren da gar nicht so viele da, wie ich gehofft hatte. Ich habe mich dann mit einer irgendwie connecten können. Ich weiß gar nicht mehr, wie das kam. Ob wir vorab so eine Liste bekommen haben mit Handynummern? Gute Frage. Weiß ich echt nicht mehr, aber ich glaube, so war's. Und die habe ich dann getroffen am Abend vorher. Da haben wir uns so kurz kennengelernt. Das wurde dann auch später tatsächlich mein Tent-Buddy. Also das war ganz schön. Und dann haben wir die erste Nacht da verbracht, die natürlich super unruhig war, weil man war aufgeregt und dachte so, oh mein Gott, was kommt da jetzt auf mich zu? Und am nächsten Tag war dann um 8 Uhr oder also super früh auf jeden Fall schon Treffen. Da sind dann auch wirklich alle Leute dann eingetrudelt zu einem Transfer, den man auch extra buchen musste, um dann nochmal 4 Stunden zu fahren von Johannesburg aus in diese Area, wo dann eben das Camp war im Krüger Nationalpark. Genau, da wurde man dann hingebracht. Einige, die aus Südafrika kamen direkt, haben auch sich dort dann abliefern lassen an diesem Camp dann direkt. Und ja, da war dann das ganz, ganz große Kennenlernen. Und wo wir auch zum ersten Mal dann unsere Instructor bzw. Lehrer kennengelernt haben für aber auch nur die ersten 2 Wochen. Das war mir vorher auch nicht so klar. Also man hat quasi in diesen 5 Wochen nochmal das Camp gewechselt, aber eben nicht nur das Camp, sondern auch die jeweiligen 2 Lehrer, die dann auch dabei waren. Wir waren so ungefähr, wir waren 11 Leute. Wir wurden dann auch nochmal in so 2 Kleingruppen aufgesplittet. Also wir waren einmal 5, einmal 6 und jeder hatte dann immer einen Instructor dabei. Und ja, dann ging das so los.
Jeden Tag Programm wahrscheinlich.
Jeden Tag Programm, ja. Jeden Tag um 5 Uhr aufstehen. Dann gab es Kaffee und Tee und ein paar Kekse. Und dann ging es schon auf die erste Morgensafari, 3,5 Stunden. Und die ersten, was waren das, 4 oder 5 Tage vielleicht, haben die Lehrer geleitet. Und danach mussten wir schon ran. Also man hatte nicht sehr lange Zeit, um irgendwie anzukommen und sich zu drücken noch, sondern das ging dann schon relativ schnell los, weil klar, das musste auch so sein. Innerhalb von 5 Wochen sollte man schließlich irgendwie so weit sein, dass man selbst eine Safari leiten kann. Und man muss sich vorstellen, die 5. Woche sind eigentlich schon die Prüfungen. Also die Zeit war knapp bemessen dann am Ende des Tages. Es waren dann 3,5 Wochen, wo wir effektiv versuchen mussten, so gut zu werden, dass wir das wirklich schaffen können. Und genau, dann hatte man immer diese Morgensafari 3,5 Stunden. Dann kam man zurück, dann gab es ein erstes großes Frühstück. Danach war dann meistens eine Lecture nochmal, also dass man irgendwie nochmal was gelernt hat, entweder eben mit einem Unterricht, wo dann die Instructor doch nochmal so ein paar extra Sachen gemacht haben, die man jetzt in der Theorie noch nicht gelernt hatte, weil manches ist dann doch schwierig am PC zu lernen, das ist auch ganz klar. Und dann, oder es war eben so Lernzeit zur freien Verfügung, dann gab es meistens so gegen 14 Uhr rum, dann Mittagessen und danach ging es dann auch schon auf die Nachmittagssafari. Das war dann wieder 3,5 Stunden, bis es dann so dunkel wurde. Und dann kam man zurück, es gab Abendessen und dann sind meistens alle auch ziemlich tot ins Bett gefallen, wenn ich ganz ehrlich bin. Also so richtig viel Lagerfeuerromantik, die konnte man schon haben, wenn man das wollte. Es gab auch jeden Abend ein Lagerfeuer. Aber meistens waren wir einfach tot und erschlagen nach diesen Tagen. Das ist einfach so. Man ist mit der Sonne aufgestanden und mit der Sonne, mit dem Sonnenuntergang schlafen gegangen, so ungefähr.
Ja.
Ja.
Wie war das mit der Versorgung? Musstet ihr selber kochen oder wurdet ihr bekocht?
Wir wurden bekocht, ja. Ja.
Ah, wow.
Das war sehr gut. Und das Essen war sehr gut, kann ich empfehlen.
Und ihr wart in euren eigenen Zelten untergebracht dann dort?
Genau. Wir hatten eigene Zelte, die mussten wir auch nicht selbst aufbauen. Die standen schon da in den Camps. Und die waren ein bisschen unterschiedlich. Also in Camp 1 hatten wir so... Da weiß ich gar nicht, wie ich die beschreiben soll. Das war schon fast ein kleines Haus. Also ein sehr großes Zelt mit 2 richtigen Betten drin und in der Mitte noch einigem an Platz. Und man konnte da drin aufrecht stehen. Wer schon mal auf einer Safari war, kennt die Dinger vielleicht. Also das sind ja so Zeltwohnungen quasi schon fast so ein bisschen. Vielleicht ein bisschen weniger luxuriös, als man es von Safari kennt, aber ja. Und in Camp 2 hatten wir nur in Anführungszeichen solche Iglu-Tents. Also da waren es nur Iglu-Zelte. Da konnte man auch nur so, ich weiß gar nicht, ob man überhaupt aufrecht stehen konnte, vielleicht in der Mitte. Und auch da waren 2 richtige Betten drin, aber man hatte gerade noch so Platz, irgendwo seinen Koffer hinzustellen, beziehungsweise den Rucksack. Ja, und das war's auch eigentlich. Das wichtigste Gadget war sowieso das Moskitonetz am Ende des Tages.
Ja, das glaube ich dir.
Ja.
Habt ihr dort wahrscheinlich auch gebraucht, oder?
Ja, also die Zelte mit dem Moskitonetz vorne gut zu verschließen, hat sich schon sehr angeboten, ja.
Ist denn dort Malaria-Gebiet, wo du warst?
Krüger Nationalpark ist so... Naja, also mal schon Malaria-Gebiet. Ich wollte es gerade schön reden, aber nein. Nein, es ist schon Malaria-Gebiet. Vielleicht nicht eine absolute Hochburg, aber ja.
Man sollte vorsichtig sein oder
ja.
Eine Prophylaxe einnehmen wahrscheinlich, wenn man es möchte.
Genau, und wir waren halt auch in dem zweiten Camp hatten wir dieses Iglu-Zelt direkt am Wasser. Also wir hatten vor unserem Zelt wirklich so, ich würde sagen, es waren keine 2 Meter bis zum Fluss. Und naja, also da war schon gut was los mit Mücken auf jeden Fall. Und ich dachte noch so, ist ja cool. In Camp 1 haben sie uns noch erklärt, man soll vom Wasser immer so mindestens 2 Meter Abstand halten, falls da so ein Krokodil drin ist oder so. Naja, in Camp 2 dachte ich mir dann so, scheinbar ist das alles nicht so wild. weil den Abstand hatten wir auf jeden Fall nicht.
Sehr cool. Das klingt ja mega spannend. Wie waren denn diese 5 Wochen in Module aufgeteilt? Hatte die irgendwie so einen Lehrplan bezüglich auch der Safaris, die er dort unternommen hat? Also stand dann fest, okay, heute fokussieren wir uns auf der Safari auf den Teil, morgen auf den? Oder wie kann man sich das vorstellen? Wie hat man dort sozusagen den Stoff gelernt?
Also das mit den Modulen war tatsächlich eher so in der Theorie. Also während des Theorieteils gab es 17 Module, glaube ich, insgesamt. Dazu gehörte dann sowas wie ein Modul war Ökologie. Also wie hängt alles in der Natur miteinander zusammen? Ein Modul war Wetter und Klima. Eins war Säugetiere. Eins war Amphibien. Eins Reptilien. Eins war auch tatsächlich Human History, also wurde so ein bisschen was über ja die Natives, die Local People gelernt hast, die Stämme dort vor Ort, wie da das Zusammenleben so ist, welche Traditionen es gibt, weil das auch manchmal natürlich wichtig ist, so ein bisschen die kulturellen Hintergründe zu verstehen, auch so ein bisschen Human-Wildlife-Interaction. Ja, das waren alles so Themen, die uns begegnet sind, auf jeden Fall in so einer Moduleinteilung, schön in der Theorie. Vor Ort war das ein bisschen anders. Da ging es halt hauptsächlich um die Safaris. Da gab es auch keine bestimmten Themen, ehrlich gesagt. Die ersten 2 Wochen in dem ersten Camp waren sehr fokussiert, dass du alles gelernt hast über Insekten, Bäume, Sträucher, Gräser. Und irgendwie dachten wir alle so irgendwann, Mann, wäre cool mal was über Elefanten zu lernen.
Oder Giraffen
oder so. Weil irgendwie glaubt man ja so, dass die Touristen vermutlich auch daran interessiert sind, die man dann mutmaßlich einmal durch den Busch führen soll. Ja, naja, der Zahn wurde uns in den ersten 2 Wochen so ein bisschen gezogen. Also da ging es erstmal um die ganzen Sachen, die jetzt vielleicht auf den ersten Blick nicht ganz so spannend scheinen. Wir hatten auch nach ein paar Tagen schon die erste Prüfung. Das war im Bereich Astronomy, also Sternenkunde, Sternbilder erklären, also erkennen, erklären, einer Touristengruppe zeigen und dann dazu was erzählen und so weiter. Das war das war wirklich in der ersten Woche. Und es war so die erste Prüfung und wir haben alle gedacht, also vor allen Dingen ich, glaube ich, weil ich war mit großen Selbstzweifeln im Bereich englische Sprache angereist, sage ich mal. Und es war so die erste Prüfung, wo ich dachte, okay, du musst das auf Englisch selbst den Prüfer irgendwie verkaufen und das Ganze auch noch gut. Ja, aber es hat irgendwie geklappt. Und ja, danach gab es auch in den Bereichen jeweils so zusammengefasst noch Prüfungen vor Ort. Es war aber tatsächlich eher schriftlich dann, wo du nochmal so Tests hattest zum Bereich Säugetiere oder zum Modul Amphibien, wo du verschiedene Rufe, die du auch erkennen musstest im Busch, dann zuordnen musstest zum Beispiel. Also musstest immer die Sachen erkennen können. Das wurde dann mit so einem Beamer in so einem Lernzelt quasi gemacht. Gab es immer so eine Sachen, wo du dann erkennen musstest einfach nur und aufschreiben. Oder es gab, dann wurden die Töne abgespielt von den jeweiligen Tieren und die musstest du erkennen und aufschreiben. Genau, da gab es so Tests zu den Modulen und ansonsten hattest du halt am Ende diese praktische Prüfung, wo es halt drum ging, dass du eine 3,5-stündige Safari inklusive Vor- und Nachbereitung quasi selber hältst. Und das war auch das Einzige, was dann passiert ist, mit externen Prüfern. Also der Rest war alles mit den Lehrern, die du vor Ort quasi hattest von Eco-Training. Ja.
Und es war logischerweise ja schon auch alles auf die einheimischen Tiere in Afrika ausgelegt, ne?
Genau.
Also in Südafrika oder generell Afrika oder der Ort, wo ihr halt vor Ort wart?
Also das ist schon auf Südafrika ausgelegt, aber die Ausbildung ist von der Field Guides Association of Southern Africa. Das bedeutet, dass du mit dieser Ausbildung eigentlich als Safari-Guide tätig sein kannst in Botswana, in Namibia und in Südafrika. Also die drei bin ich mir ganz sicher, auf jeden Fall geht es. Aber du musst natürlich dann je nach Region, wo du unterwegs bist, dich reinlesen, was ist da jetzt eigentlich gerade, weil dafür ist es zu divers. Also es ist jetzt schon, wenn ich Safaris anbieten würde rund um Kapstadt, wäre es schon ja ein ganz anderes Ökosystem, als das halt im Krüger der Fall ist.
Und dann kam dann irgendwann der Tag der Prüfung. Wie war das für dich? Hast du dich gut vorbereiten können?
Also was uns alle so ein bisschen kalt erwischt hat, war wirklich, glaube ich, dass wir viel gelernt haben über Vögel, Insekten, Bäume, Pflanzen und wie führe ich eine Safari. Und so ein bisschen die Sachen, wo man davon ausging, dass es die Students am meisten interessiert, nämlich die Säugetiere, die sollte man sich selber beibringen, weil ist ja klar, da hat man ja auch am meisten Bock drauf. Und es war dann so ein bisschen so, dass man so voneinander und miteinander und aus dem Internet und überhaupt irgendwie gelernt hat. Und vor allen Dingen aus einem Buch. Jedem, der diesen Kurs machen will, kann ich das sehr ans Herzen legen. Das heißt Game Ranger in Your Backpack. Ich weiß gar nicht, ob man das hier bekommen kann, vielleicht über Amazon. Aber ja, dieses Buch hat irgendwie zu jeder Spezies so ein ganz tolles kleines Kurzporträt und das ist super für solche Safari-Guide-Crash-Kurse. Vor allen Dingen eben für das ganze Wissen über Säugetiere, was vor Ort so ein bisschen manchmal zu kurz kommt. weil man sich das ja selber beibringt, weil man da am meisten Bock drauf hat, weil warum kommen alle wegen der Big Five? Genau. Ja, diese
haben sie auf jeden Fall geschickt gemacht.
Ja, ein bisschen schon. Und gut, ist ja auch ein bisschen klar, ne? Du tust dich vielleicht schwerer, irgendeine Kröte zu erkennen oder irgendeine Schlange oder irgendeinen Vogel, als vielleicht einen Elefanten. Also das kriegen wir jetzt vielleicht alle noch hin. So. Und so ein paar Facts kennt ja auch tatsächlich jeder über so manches Tier. Und das ja, lernt sich dann tatsächlich besser und schneller, als man sich das jetzt vorstellt. Das geht schon, genau. Ja, als es dann auf die Prüfungen zuging, stieg so die Nervosität bei allen. Alle sind ein bisschen durchgedreht, glaube ich, inklusive mir. Weil man halt so dachte, oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott, ich habe jetzt 3 Safaris geleitet oder vielleicht waren es 4. Und jetzt muss ich schon vor Prüfern zeigen, dass ich es voll drauf habe. Ja, das war so ein bisschen wild. Und vor allen Dingen war wild, wie lang man teilweise in diesen Prüfungssituationen drin war. Weil das so aufgebaut war, dass du nicht nur diese 3,5-stündige Safari geleitet hast, was ja an sich schon ein riesiger Batzen an Zeit ist, den man da vor sich hat, wo man die ganze Zeit aufgeregt ist, sondern eben auch, dass man davor eine Sicherheitseinweisung gibt seinen Gästen, dass man davor noch das Auto checkt, dass damit alles okay ist. Also es war eine Ausbildung für einen Safari-Guide, der in einem Auto unterwegs ist. Für Safari-Guides, die Safaris zu Fuß leiten, gibt es eine extra Ausbildung. Und dann musstest du dieses Ganze, den Umgang mit den Gästen so praktizieren, als seist du eben Angestellter in einem Hotel oder sonst irgendwo in einer Lodge. Und da gehörte dann auch dazu, dass du zum Beispiel, wenn du eine Morgensafari leiten solltest, am Vorabend schon mit den Gästen zu Abend isst und da schon die Gäste begrüßt und da schon so das erste Kennenlernen und wer interessiert sich denn für welches Tier und warum überhaupt und was hat derjenige für einen Hintergrund, also wie muss ich meine Safari darauf anpassen, vielleicht ist da ein Biologe dabei, dann kann ich auch mal einen Scientific Name benutzen oder vielleicht sind es eher Leute, wo man auf einer ganz anderen Ebene irgendwie die Dinge erklären muss, was ja auch in Ordnung ist. Ja, und da drum ging's halt so ein bisschen, ne? Also, dass du wirklich dann vom Vorabend, vom Abendessen, dann bis zum nächsten Mittag quasi warst du in der Prüfungssituation. Und das war schon heftig.
Ja, über Nacht sozusagen.
Also, wenn man so eine Morgensafari zugeteilt bekam, das war schon lang einfach dann, wo du die ganze Zeit am Bibbern warst und unter Hochspannung und das haben sich, glaube ich, auch viele nicht so vorgestellt im Vorhinein. Und ja, bei einer Abendsafari war es ein bisschen kürzer natürlich, weil da musstest du dann quasi das Mittagessen begleiten und da deine Gäste kennenlernen und so weiter. Und warst dann aber trotzdem ja bis nach Sonnenuntergang irgendwie und das hat sich dann auch gezogen, klar. Und ja, aber am Ende haben wir es alle geschafft. Es ist keiner durchgefallen.
Sehr schön, ja. Ja, irgendwie schafft man es dann doch, gell? Man macht sich manchmal so viel Stress. Gab es denn irgendeine brenzlige Situation in deiner Ausbildung, als du vor Ort warst, wo du sagst, okay, das war jetzt doch gefährlich?
Also die eigentlich einzige gefährliche Situation während der Ausbildung hatten wir, oder die einzigen gefährlichen Zusammenstöße mit Elefanten. Gerade so mit den jungen Bullen war das so ein Thema im zweiten Camp, wo wir waren. Das ist das Brightlands Camp gewesen im Krüger Nationalpark. Und die jungen Bullen, die zeigen dir einfach ab und zu gerne mal, wer hier der Chef ist. Und da muss man dann ruhig bleiben vor allen Dingen. Also wir hatten einmal einen, der ist dann mit aufgestellten Ohren und kopfschüttelnd auf unser Auto zugekommen. Und ja, wir haben dann quasi, also wir sind halt einfach stehen geblieben. Also wir standen auch schon, als der auf uns so ein bisschen losgegangen ist. Aber ja, der hat dann im letzten Moment auch abgebrochen und meistens sind es auch solche sogenannten Mock Charges, also Scheinangriffe, womit die Tiere einfach nur sagen wollen, okay, du bist mir hier gerade einen Schritt zu nah gekommen, oder eben die jungen Bullen, hi, ich bin hier der Chef und ja, keep your distance. Also das war so eigentlich die gefährlichsten Situationen, würde ich sagen. Also mit jungen Bullen, das war manchmal so ein Ding. Ja, ansonsten, also wir sind keinen großartigen Gifttieren oder so begegnet. Ansonsten war es noch ab und zu spannend, nachts auf die Toilette zu gehen. Vor allen Dingen, wenn man am Morgen danach gesehen hat, dass Leoparden im Camp unterwegs waren oder Hyänen. Das war immer so ein bisschen abenteuerlich, aber mehr so wegen dem, was sich in deinem Kopf abgespielt hat und nicht wegen dem, was jetzt real einem passiert wäre.
Jetzt hast du ja gesagt, dass die meisten das gar nicht so mit der Intention gemacht haben, wirklich danach Safari-Guide zu werden. Angenommen, jetzt ein Deutscher möchte wirklich Safari-Guide werden in Afrika. Gäbe es dann Chancen überhaupt für so jemanden, der jetzt nicht aus Afrika stammt oder wären diese Jobs tatsächlich vor Ort für die Einheimischen reserviert?
Also ich würde sagen, als deutscher Safari-Guide in Südafrika zu werden, ist relativ schwierig. Ganz einfach, weil es in dem Land eine Arbeitslosenquote gibt von um die 30%. Arbeitgeber müssen, so viel ich das weiß, immer sehr, sehr gut begründen, warum die Stelle jetzt gerade nur ein Deutscher machen kann und kein Local. Deswegen ist es nicht so einfach. Ich glaube aber auch nicht unmöglich. Einfach, weil man die Sprachkenntnisse mitbringt. Das ist natürlich wertvoll. Viele deutsche Touristen sind da unten, wollen auf Safari gehen. Und manch einer spricht vielleicht auch nicht so perfektes Englisch. Und da ist es dann gut, wenn man einen Guide hat, der Deutsch sprechen kann. Das ist auf jeden Fall ein Asset. Und ganz generell ist es genau das so ein bisschen. Also man muss sich ein bisschen spezialisieren, man muss sich irgendwelche Skills herausarbeiten, durch die man sich abheben kann. Ja, und da fängt es bei der Sprache an, aber es kann auch ein spezielles Interesse sein. Also wir hatten eine mit dem Kurs, die hat sich total für Pferde begeistert. Gut, die war jetzt auch Südafrikanerin, aber die hat jetzt direkt hinterher einen Job bekommen als und gibt jetzt so, naja, so Pferdesafaris, also quasi auf dem Pferd durch den Busch und ja, dort die Tiere erkunden und die Natur erleben. Und sowas ist natürlich auch irgendwie von Vorteil, wenn man da so ein bisschen nischiger unterwegs ist und da spezielle Fähigkeiten mitbringt. Aber ja, einfach ist es nicht, aber nicht unmöglich.
Ja, cool. Jetzt haben wir ja ganz viel über den Safari-Guide schon erfahren. Ich habe auch noch zwei Fragen aus der Community mitgebracht. Ich hatte ja vorher eine kleine Abfrage gemacht auf Insta. Genau, und es kamen tatsächlich zwei Fragen rein und da wurde noch die Frage gestellt, hat es dich denn Überwindung gekostet, überhaupt nach Afrika zu fliegen, mit dem Wissen, dass Familie und Freunde zu Hause sind?
Mich hat es ehrlich gesagt keine Überwindung gekostet, alleine nach Afrika zu fliegen. Nee, also ich war schon ein paar Mal alleine weg, egal an welchen Orten auf der Welt und auch im südlichen Afrika. Und ja, kenne das und mag das auch, gerne alleine weg zu sein. Und deswegen war das für mich keine Überwindung. Ich wusste, das ist alles ein Zeitraum, der auch rumgeht. Und am Ende sitzt man wehmütig wieder zu Hause und möchte doch eher lieber wieder zurück. Und ja, Freunde und Familie sieht man definitiv ja wieder. Und man kann ja auch Kontakt halten währenddessen. Wenn auch vielleicht nicht ganz so intensiv, wie sich das manche gerne wünschen würden, aber es ist schon möglich und ja, deswegen war das für mich kein Problem.
Und die nächste Frage, ist der Job wirklich so cool, wie man sich den so vorstellt oder gibt es auch wirklich so nervige Tätigkeiten, wo man sagt, oh nee, darauf hat irgendwie doch niemand Bock oder man muss da durch?
Also es gibt definitiv Schattenseiten am Dasein des Safari-Guides, das ist vor allen Dingen, also ich würde sagen, so ein bisschen anstrengende Gäste, das gehört sicherlich dazu, wenn Leute sich nicht an die Regeln halten, die man ihnen erklärt hat. Das ist sicher ein Thema. Und zweitens, man hat einfach ganz oft kein oder nur ein sehr limitiertes Privatleben. Also es kann sein, wenn du irgendwie gebucht wirst für 5 Tage Safari, dass du also außer nachts in deinem Zelt wirklich keine großartige Minute alleine hast und vielleicht noch unter der Dusche, sondern du bist immer der Gastgeber, du bist immer für deine Gäste da, du bist beim Essen mit dabei, du bist die ganze Zeit quasi in Action und ich glaube, das sind so Sachen, denen man sich bewusst sein muss, so traumhaft dieser Job auch ist, wenn man die ganze Zeit draußen sein kann, ja, in der Natur sein kann, bei den Tieren sein kann, die man so liebt, aber es und den Leuten natürlich auch diese Natur und dieses Ökosystem näher bringen kann, was ganz, ganz Tolles ist und super wichtig. Ich meine, Umweltbildung wird immer wichtiger, aber es ist natürlich, man muss sich dessen gewahr sein, dass man kaum Privatsphäre hat. Man hat kaum oder keine Zeit für Hobbys. Das ist so, dass man oft lange Perioden am Stück arbeitet, was weiß ich, 3-4 Monate, je nachdem natürlich auch wo und was man macht. Und dann hat man vielleicht mal irgendwie 3-4 Wochen frei und Zeit für sich. Aber darauf arbeitet man dann quasi hin, also auch mit Beziehung und so. Ich glaube, es ist nicht so einfach und darf man gar nicht unterschätzen und ja, diesen Job nicht zu sehr romantisieren.
Jetzt kommen wir auch schon langsam zum Ende. Ich stelle auch immer gerne so eine Frage an alle Interviewgäste, weil es ja wirklich auch so ein bisschen das Hauptthema der Community ist. Was würdest du denn jemanden raten, der jetzt schon irgendwie mit beiden Beinen im Berufsleben steht, vielleicht einen Bürojob hat, aber wirklich das Herz für Tiere und Natur schlägt und eigentlich schon immer was in dem Bereich machen wollte und irgendwie so sich gefangen fühlt und vielleicht auch nochmal so eine Umorientierung wagen möchte, na, weil sich vielleicht nicht traut oder einfach jetzt gerade nicht weiß, wo er anfangen soll. Hast du da einen Ratschlag?
Ja, also mein Ratschlag wäre einfach ausprobieren. Es gibt so viele Sachen, die man machen kann. Man kann saisonal bei Sachen mithelfen, was weiß ich. Und wenn es die Krötenwanderung ist, das ist immerhin unsere ja, Great Migration direkt vor der Haustür, wenn auch nicht mit Gnus, sondern eben mit Amphibien. Aber das ist eine coole Sache. Man kann bei Kartierungen mithelfen. Ich habe das jetzt gerade gemacht mit Rebhühnern, mit Feldhamstern. Das sind dann, wie gesagt, keine Sachen, die das ganze Jahr übergehen. Wer die Zeit hat, kann sich auch ehrenamtlich natürlich regelmäßig engagieren. Ich mache das zum Beispiel bei einer Wildtierhilfe, das kann aber auch was anderes sein, bei einem Lebenshof oder ähnlichem. Es gibt da ganz viele Möglichkeiten oder im Tierheim. Ansonsten natürlich so für Aufenthalte im Ausland, Freiwilligenarbeit, auch wenn man hier mal genau hingucken muss, in was für ein Projekt man geht, dass man da auch wirklich einen positiven Impact hat und nicht irgendwas Negatives unterstützt. Ja, das sind alles Möglichkeiten. Ausbildungen zum Safari-Guide ist auch eine natürlich. Hier regional gibt es auch ähnliche Ausbildungen. Es gibt Sachen wie Wildnispädagogik. Es gibt unglaublich viel, was man machen kann. Online-Kurse. Oh, ich habe welche gemacht bei der UN, bei der IUCN, also der Weltnaturschutzunion. Da gibt es Möglichkeiten ohne Ende. Diese Online-Kurse sind teilweise auch kostenfrei. Kann man einfach mal ausprobieren, ob das was für einen ist. Also ja, geh da raus und probier dich aus und finde dann raus, was irgendwie für dich passt. Und bleib dann auf dem Weg, den du da für dich findest.
Danke, liebe Julia, dass du da warst.
Ja, danke dir, dass ich dabei sein durfte, liebe Irma. Und wenn noch irgendwelche Fragen reinkommen oder irgendwas offen geblieben ist, dann bin ich auch gerne über Insta erreichbar. Das verlinkst du ja bestimmt in den Shownotes. Und ja, vielen Dank.